Halleluja.
Oh, ich freue mich immer noch. Ja, heute schauen wir uns einmal unseren Bräutigam an und sehen, was er für uns tut und wie wir darauf antworten. Vor ungefähr 12 Jahren war ich in Bad Gandersheim zur Sommerbibelschule und da ging es um das Hohelied, also das Lied der Lieder. Salomo hat ja 1005 Lieder geschrieben, aber das ist das Lied der Lieder. Und wenn wir mal so richtig sehen wollen, wie der Bräutigam mit der Braut umgehen, ist das wirklich ein Bibeltext, den wir uns einfach mal so reinziehen sollen, auf der Zunge zergehen lassen sollen. Damals hat mich ein Wort so angesprochen. Ich meine, wir betrachten Jesus immer als den König, als den Herrn, als den Erretter und guten Hirten und so weiter. Aber ich habe festgestellt, Jesus als den Bräutigam seiner Braut, seiner Gemeinde zu sehen, ist eigentlich sehr selten. Und damals sagte François Bot dieses eine Wort, das kommt aus Hohelied 4, Vers 9, das sagt er über uns, über seine Gemeinde. Du hast mir mein Herz gestohlen, meine Braut, mit einem einzigen Blick deiner Augen. Ich habe gedacht, das ist so ein wunderbares Bild. Jesus schaut uns in die Augen und sagt, wow, was ich in deinen Augen sehe, das raubt mir mein Herz. Ich habe gedacht, wir schauen uns einmal an, um Jesus einfach als Bräutigam besser zu verstehen, wie damals, heute oft auch noch, aber wie damals zu seiner Zeit eine Hochzeit ausgesehen hat. Die jüdische Hochzeit so als Bild von Jesus, dem Messias, dem Bräutigam, zu seiner Braut der Gemeinde. Das fängt im alten Israel damit an, dass damals die Braut sich nicht den Bräutigam ausgesucht hat, so wie das manches Mal bei uns heute ist, dass die Mädchen hinter den Jungs her sind und sich da einen aussuchen, sondern die Braut wurde immer vom Vater gewählt. Und wenn wir zurückgucken in der Bibel, finden wir dann, dass Gott schon für Jesus, den er vor der Gründung der Welt schon als das Lamm für unsere Erlösung ausersehen hatte, schon damals eine Braut im Auge hatte. Dann ist es einfach toll zu wissen, Gott hatte uns schon in seinen Augen, in seinem Kopf, die Braut Jesu zu werden, bevor es überhaupt Menschen gab, bevor wir überhaupt da waren. Damals war es so, dass die Braut oft den Bräutigam gar nicht gekannt hat, sondern sie wurde von einem Diener, können wir bei Abraham zum Beispiel nachlesen, ausgesucht und mit zum Bräutigam gebracht. Das haben wir auch. Der Heilige Geist sucht uns aus und bringt uns zu unserem Bräutigam. Wir kennen ihn vorher gar nicht, aber er kommt und bringt uns zu ihm. Und in Johannes, und ich finde Johannes 14 bis 17 ist auch im Neuen Testament eine sehr gute Passage, die wir lesen können, wo es immer wieder von Jesus Worte gibt, die in diese Tradition reinspielen. Und die Jünger haben das damals verstanden. Wir verstehen das oft heute nicht, weil wir das gar nicht kennen. Aber in Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus zum Beispiel, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Als Jesus ergreift hier so als ein jüdischer Bräutigam die Initiative in der Liebe zu seiner Braut, zu uns. Er wählt uns, nicht wir wählen ihn. Ohne den Geist Gottes, ohne dass er irgendetwas tut, würden wir nie nach Jesus fragen. Auf der anderen Seite ist in der jüdischen Hochzeitstradition es so, dass obwohl der Bräutigam oder der Vater des Bräutigams die Braut aussucht, das Mädchen immer noch das Recht hatte, ihre Meinung zu sagen, Nein zu sagen, ich will nicht. Wenn wir an Abraham denken, der seinen Diener ausgeschickt hatte, da wurde Rebekka auch gefragt, willst du mit ihm gehen und diesen Mann dann da heiraten? Also das Mädchen wurde immer gefragt und in der jüdischen Tradition durfte auch niemals ein Mädchen verheiratet werden ohne dass sie sagt, ja, ich will. Jesus erwartet es auch, dass wir ja sagen zu ihm und nicht einfach nur, jetzt kommt er, überschüttet uns mit dem Heiligen Geist und beschlagnahmt uns so, ohne dass wir gefragt werden. Wir müssen uns entscheiden. Und wenn wir im Hohen Lied lesen, zum Beispiel im zweiten Kapitel, da fragt diese Schulamit, wird sie genannt, diese Braut fragt, warum hat der König mich erwählt? Warum hat er uns erwählt? Sie sagt, ich bin nur eine Rose von Scharon und eine Lilie im Tal. Also mit anderen Worten, ich bin eine ganz gewöhnliche Wildblume irgendwo auf dem Feld. Was sieht er bloß an mir? Warum will er mich haben? Warum will er uns haben? Und die Antwort von dem König war, wie eine Lilie unter Dornen bist du. Also er sah etwas Besonderes in dieser Schulamit, in diesem Mädchen, in dieser Braut. Und er hat sie und Jesus hat uns erwählt, einfach weil er uns liebt. Er hat sich für uns entschieden, weil er uns liebt. Und wenn man bedenkt, dass es schon vor Anfang der Welt war, er hat sich für uns entschieden, er hat sich entschieden, für uns diesen Weg zu gehen und uns als Braut zu erkaufen. Das ist das Zweite in der jüdischen Tradition. Damals wurde eine Braut gekauft. Man erwarb sie. Sie war das Besitztum dann von ihrem Ehemann. Der Bräutigam hat einen Brautpreis bezahlt. Und zwar gab es zwei Gründe dafür. Erstens, das Mädchen kam aus der Familie heraus. Der Vater verlor eine Arbeitskraft. Dafür wurde er entschädigt. Und zweitens, der Brautpreis zeigte auch die Wertschätzung von dem Bräutigam, wie sehr er seine Braut liebt und wollte das einfach zum Ausdruck bringen. Es gab festgesetzte Preise, aber der Bräutigam konnte jederzeit mehr tun. Wie schon gesagt, die Ehefrau gehörte dann diesem Ehemann. Im Hebräischen heißt Ehefrau Beula. Das bedeutet, die in Besitz Befindliche. Das heißt, war ganz klar, sie gehörte jemand. Der Ehemann heißt Baal. Baal kennen wir von den Götzen, aber Baal ist einfach auch ein Wort, das heißt Besitzer oder Herr. Vielleicht denken wir heute, das ist ungerecht, das ist grausam, da wird eine Frau verkauft. Wenn man aber in diese heidnische Welt hineinguckt, war das etwas ganz Besonderes, was da auch durch Gottes Gebote geregelt wurde. Denn im Grunde genommen war es eine Revolution. Eine Frau besaß überhaupt gar keinen Wert damals. Und durch dieses Erwerben vor Zeugen musste das geschehen. Wir haben ja heute meistens auch noch Trauzeugen. Ich habe auch schon Hochzeiten erlebt, wo die nicht mehr notwendig waren. Aber indem er sie vorzeugend erworben hat, hat Gott damit auch ein Stück von seiner Heiligkeit in diese Beziehung hineingegeben. Und die Frau, die kam, praktisch wurde da eine Norm aufgesetzt. Es war ein Stück Gerechtigkeit da und die Frau bekam Wert. Sie wurde in diesem jüdischen Volk wert geachtet. Sie wurde umsorgt von dem Ehemann, was in den heidnischen Völkern nicht war. Wenn er sie nicht mehr wollte, hat er sie einfach rausgeschmissen, fertig. Wir haben ja auch einen Brautpreis. Jesus hat sein Blut gegeben. Er hat also wirklich sehr viel für uns bezahlt. In 1. Petrus 1, 18 und 19 lesen wir, ihr sollt euch bewusst sein, dass das Lösegeld, das gezahlt wurde, euch aus dem unwürdigen Leben zu befreien, das eure Väter an euch weitergaben, nicht aus vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold bestand. Im Gegenteil, es war der kostbare, blutige Opfertod des Messias, also Jesus, als eines Lammes ohne Fehl und Tadel. Paulus zitiert es auch zweimal im Korintherbrief, dass wir gekauft wurden. Und Jesus selbst sagt auch, und das werden wir ja nachher auch wieder feiern, als er bei dem Abendmahl mit seinen Jüngern saß, hat er von diesem Brautpreis gesprochen. Er hat nämlich diese Matza genommen, sie gebrochen und hat gedankt und hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und dann hat er diesen Kelch genommen nach dem Essen und hat gesagt, dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Jesus hat diesen Brautpreis bezahlt in dieser Tradition und die Jünger haben das verstanden. Ganz anders, als wir das heute tun. Etwas Besonderes, was vielleicht unbekannt ist, als Jesus am Kreuz starb und den Brautpreis bezahlt hat, das wissen wir, rief er aus, es ist vollbracht. Das kennen wir auch von den Ostergeschichten her, aber dieses Wort im Hebräischen heißt Kalal. Kalal heißt vollenden, vollkommen machen. Und es hat in der Wurzel genau die gleichen, im Hebräischen schreibt man im Grunde genommen nur Konsonanten, genau die gleichen Konsonanten wie das Wort Braut, Kala. Da kommt der Gedanke, auch wenn man das so hört, könnte es vielleicht sein, dass die letzten Worte Jesu am Kreuz nicht nur diesen Gedanken hatten, das Werk ist vollbracht, sondern dass er daran dachte, mit diesem Brautpreis, den ich bezahle, denke ich an meine Braut, an Kala, an die Braut von ihm. Ich meine, wir waren in seinem Herzen von Anfang an. Warum sollte er im letzten Atemzug nicht auch an uns gedacht haben, an seine Braut? In der Verlobung, die ja dann kommt, wenn die Braut auserwählt ist, gibt es bei diesem Heiratsritus zwei Hauptteile. Die eine, das ist die Verlobung, die heißt Kiddushin und das bedeutet Heiligung. Also in dem Sinn, diese Braut wird abgetrennt von allen anderen. Und genauso, sie heißt dann auch so, nämlich Mekudeshet, die Geheiligte, die Abgesonderte. Eine Verlobung fand normalerweise ungefähr 12 Monate vorher statt und war ein Bund. Es war nicht nur so ein Versprechen, so wie wir das heute haben. Da heißt es ja oft, Verlobung ist Probezeit, da schaut man mal, ob das auch klappt. Bei der Verlobung wurde gleich ein Bund geschlossen. Und zwar, wenn wir ins Alte Testament gucken, im Neuen Jahr auch mit Jesus, wird ein Bund immer mit Blut besiegelt. Und er war rechtlich verbindlich. Also eine Verlobung war verbindlich. Das war nicht einfach nur so eine Zeit, wo man mal guckt. Wenn sich Braut und Bräutigam verlobt haben, dann sind sie in diesen Bund eingetreten und galten in allen Aspekten bereits als rechtlich verheiratet, außer diesen körperlichen Vollzug. Alle anderen Aspekte galten sie bereits als verheiratet. Wenn wir uns das vorstellen, Jesus hat den Brautpreis bezahlt, das heißt, wir sind im Grunde genommen verheiratet mit ihm. Und beim zweiten Teil der Hochzeit, der eigentlichen Hochzeit, kommt dann das, wenn wir dann bei ihm sind, was dann da in der jüdischen Tradition bei der Hochzeit gewesen ist. Wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, würde das bedeuten, dass die beiden bereits bei der Verlobung ein gemeinsames Girokonto hätten. Ja, das war alles rechtlich, verbindlich. So, wenn der Bräutigam sich jetzt hätte von seiner Braut trennen wollen, wenn wir so an Maria und Josef denken, wissen wir, wie schwierig das gewesen ist, dann brauchte er eine Scheidung. Der konnte nicht einfach sagen, so, tschüss und ab, sondern er brauchte wirklich einen Scheidebrief. Konnte sich einfach nicht so von seiner Frau trennen, das ging einfach nicht. Das heißt, wenn Jesus sich mit uns verlobt hat, braucht er wirklich etwas ganz Schriftliches, um sich von uns zu trennen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt, welchen Wert wir in seinen Augen haben. Wir sind sein Eigentum, ja, aber er löst sich auch nicht so ohne weiteres von uns. So, jetzt hast du was falsch gemacht oder ich kann dich nicht mehr sehen, jetzt kannst du gehen. Nein, es ist verbindlich. Und das Zweite ist, wir können uns eigentlich gar nicht von Jesus trennen, wenn wir diesen Bund eingegangen ist. Wenn wir nach dieser Tradition, in der Jesus ja gelebt hat und in der, was seine Jünger auch verstanden haben, nachdenken, nur ein Mann konnte sich scheiden lassen. Also die Frauen konnten sich gar nicht scheiden. Das heißt, seine Braut kann sich gar nicht von ihm lösen. Sie ist mit ihm verbunden, solange wie er das für richtig hält. Und er hält das für richtig, denn er hat uns den Geist gegeben, hat gesagt, er bleibt immer bei euch. Ja, er ist mit uns verbunden. Bei der Verlobung gab es auch einen Ehevertrag. Da wurde festgelegt, was der Bräutigam bezahlt, was er bereit ist für seine Braut zu tun. Und wir haben einen Ehevertrag, habt ihr den schon mal so richtig gelesen, als das, was alles uns gehört? Das sind Verheißungen, die können wir wörtlich nehmen, die können wir sagen, und du hast es hier festgelegt, das gilt für uns, das gilt für mich. Alle Verheißungen. Matthäus 6, 28 bis 30 können wir zum Beispiel lesen, dass er versprochen hat, uns zu kleiden, uns zu schützen, mit uns zusammenzuleben, immer bei uns zu sein, so wie der Ehemann mit der Ehefrau zusammenlebt. Und ich finde es einfach toll, dass wir das haben, dass wir da reingucken können und immer wieder schriftlich. Wir sind ja wirklich gut dran, seit es die Buchdruckerkunst gibt, ne? Und seit wir Geld haben, sowas zu kaufen. Früher hatten sie das ja nicht, da mussten sie glauben, was sie erzählt bekommen haben. Ich habe im Kindergottesdienst immer gesagt, ich erzähle euch viel, schaut danach, was da drin steht, denn das stimmt. Jeder kann sich irren, aber das stimmt. Und da halte ich mich dran. Jede Verheißung. Ich sage oft, aber Gott hat gesagt, egal was kommt, Gott hat gesagt. Und er ist der Vater, er will, dass der Sohn eine reine Braut hat. Geschenke bekam die Braut auch, auch schon damals. In der Regel war es auch zu dieser Zeit schon so, dass die Braut einen Ring bekam, so wie das bei uns heute meistens auch ist. Und das war das Hauptmerkmal der Verlobung, nicht so die Feier, aber dieser Ring. Und der Bräutigam hat ihn der Braut angesteckt, das machen wir heute auch, aber die traditionellen Worte sind, sei mir geweiht. Und das sagt Jesus zu uns. Er gibt uns als Verlobungsring den Heiligen Geist und sagt, sei mir geweiht. Dieser Geist, der zeigt dir alles. Es ist das Kostbarste, was Jesus überhaupt uns geben kann als seiner Braut, finde ich. Er verspricht, es ist der Geist der Wahrheit. Er kann uns nicht belügen. Ja, Gott ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit, der Geist der Wahrheit kommt und er verspricht, er wird immer bei uns sein. Er wird mit uns sein, rund um uns rum, wie die Luft, die wir brauchen zum Atmen. Er wird jede Lüge aufdecken, wenn wir sensibel zu ihm bleiben und unseren Bräutigam im Auge behalten. Also ich finde es immer so schön, Jesus als Bräutigam zu sehen. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Ich denke immer, ein Bräutigam liebt einfach seine Braut, anders geht's nicht. Ja, ein Herr steht schon mal da und sagt, hier, das hast du falsch gemacht. Aber ein Bräutigam, der nimmt sie in die Arme, der weiß, was sie braucht. Und er verspricht, der Heilige Geist wird immer bei uns wohnen, er wird Ordnung schaffen. Er wird uns so zubereiten, dass wir diese reine Braut sind, die in der Offenbarung beschrieben wird. Und der Heilige Geist hat noch eine Aufgabe, unser Verlobungsring, unser Heiliger Geist will uns zeigen, unsere Augen auch immer wieder auf Jesus richten, dass wir Jesus sehen, dass wir sehen, was er für uns ist. Und ich denke, das ist das Wichtige. Was wir für ihn tun, ist nachher die Folge davon, das kommt daraus. Aber wichtig ist, dass wir unseren Stand kennen, dass wir wissen, wer wir sind vor ihm. Und das soll so bleiben, diese Dinge, unsere Augen will er auf sich richten, immer wieder Jesus vor Augen führen, bis er wiederkommt. So lange wird der Heilige Geist uns immer wieder versuchen, unsere Aufmerksamkeit, unsere Gedanken auf Jesus zu lenken. Ich finde, ein schöneres Geschenk hätte Jesus uns gar nicht als Braut machen können, der uns immer wieder darauf aufmerksam macht. Und sein Wort, das brauchen wir dazu. Das wird er uns erzählen, was damit gemeint ist. Wir haben mehrere Geschenke, außer dieses eine, das Wichtigste und Schönste, finde ich, und Größte, können wir auch in Johannes 14 bis 17 ganz viele finden. Da finden wir die Freude, der Friede, Gemeinschaft mit ihm, Gemeinschaft untereinander. Und es wird ganz oft, ich habe es mir mal angestrichen, immer wenn ihr in meinem Namen etwas bittet, dann werde ich euch erhören, dann wird der Vater euch erhören. Also auch dieses erhörende Gebet ist ein Geschenk, was er uns macht. Ich denke, es gibt noch mehr. Wir wissen, dass ewiges Leben, vor allen Dingen die Vergebung, dass wir diese Beziehung mit Gott haben können, die Weisheit. Und etwas ganz Besonderes ist, wenn wir diese Geschenke annehmen, die er uns versprochen hat, die uns zustehen, weil er sie uns schenken will, wenn wir die annehmen, dann bereiten wir ihm Freude. Wir können sagen, ja, mir steht die Freude zu. Die Freude ist tief in meinem Herzen, weil mein Bräutigam in mir lebt. Er hat mir das gegeben. Oder ich kann vergeben, egal wie die Menschen mich behandeln. Also ich arbeite ja in His Image mit. Das ist eine internationale Arbeit für Frauen. Und unsere Leiterin sagt immer, vergib sofort, vergib ganz und halte nichts zurück. Und ich denke, das schenkt uns Gott durch den Geist. Das gibt er uns und das hat er uns versprochen, auch in unserem Ehevertrag hier. Diese Gaben, denke ich, sind Juwelen, die die Braut schmücken. Die Braut des Messias soll damit auffallen, dass wir diese Dinge haben, dass wir in Frieden leben können. Ich meine das jetzt nicht der äußerliche Frieden, der hier so politisch ist, sondern der innere Frieden, dass mich nicht unbedingt alles umwirft, dass wir wissen, was kommt. Er hat es uns ja gesagt. Was bei einer Verlobung ganz wichtig ist, oder bei der jüdischen Hochzeit gibt es zweimal den Kelch. Der Ehebund wird mit einem Kelch besiegelt. Haben wir hier Abendmahl. Wenn der Ehevertrag abgeschlossen ist, dann trinken Braut und Bräutigam aus einem Kelch und der Bräutigam, der Chatan, der tritt in, das heißt, er tritt in einen Bund ein. Er verpflichtet sich, diesen Bund zu halten. Und schon seit 2000 Jahren oder mehr als 2000 Jahren, eigentlich schon früher, wurde dieser Kelch auch jetzt noch am Schabbat immer wieder mit den gleichen Worten gesegnet, aber auch der, den wir von Jesus bekommen haben. Jesus hat den selbst so gesegnet und gesprochen. Und es sind immer die gleichen Worte. In Deutsch heißen sie, gesegnet bist du Herr, unser Gott, König des Universums, Schöpfer der Frucht des Weines. Damit wird er immer gesegnet. Und jedes Mal, Jesus sagt das, jedes Mal, wenn ihr beim Abendmahl aus diesem Kelch trinkt, dann denkt daran, ich habe euch für mich ausgesondert. Ihr gehört mir. Wenn Braut und Bräutigam in dieser jüdischen Tradition diesen Kelch teilen, dann zeigen sie darin oder darin wird deutlich, dass sie ein zukünftiges gemeinsames Leben haben. Und das ist das, was Jesus uns hier beim Abendmahl mit diesem Kelch auch sagt. Wir haben ein zukünftiges gemeinsames Leben. Auch wenn er gegangen ist, aber wir haben das. Denn der zweite Kelch, das hat Jesus auch gesagt, der wird dann einige oder viele Monate später, je nachdem, wann der Bräutigam mit seinen Vorbereitungen fertig ist, am zweiten Teil der Hochzeitszeremonie getrunken, nämlich wenn die Braut mit ihm nach Hause geht, die Heimführung. Und im Judentum ist es so, dass Wein immer Freude symbolisiert. Wir wissen, in der Offenbarung hat es auch noch eine andere Bedeutung, aber im Judentum ist es grundsätzlich ein Zeichen der Freude. Jesus sagt in Beziehung zu dem zweiten Kelch, auch während des Abendmahls in Lukas 22 zum Beispiel, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich es neu trinken werde, mit euch im Reiche meines Vaters. Ich denke, die Jünger haben verstanden, dass er da genau auf das auszielt, was bei einer Hochzeit ist. Erst kommt die Verlobung und dann später bei der Heimführung kommt das Endgültige. Und dort wird das zweite Mal von Jesus ein neuer Weinkelch mit uns getrunken werden. Aber bis dahin haben wir den. Und Wein stellt ja auch Blut dar. Der Ehebund ist in Gottes Augen ein Blutsbund. Immer gewesen und ist es auch in dieser Tradition und ist es auch, was wir als Gemeinde mit Jesus in Verbindung sind. Es heißt, ein Blutsbund, zwei Menschen leben, die werden eins. Und zwar lebenslang und zu einer gegenseitigen, lebenslangen Hingabe verpflichtet. Gott hat es schon mal gemacht mit Israel. In Hosea hat er schon zu Israel damals gesagt, ich verlobe mich mit dir. Und da war genau dieser erste Teil und der zweite Teil. Ich finde das so toll, dass Gott das so gemacht hat und uns im Auge hatte, hat er uns mit in die Gemeinde Jesu reingenommen. Und wir, wenn wir aufmerksam sind, kriegen wir mit, dass im Moment immer mehr jüdische Gläubige auch ihren Messias erkennen und annehmen, dass das wirklich eine große Braut nachher sein wird. Also ich freue mich darüber. Ich liebe Israel. Okay. Ich gucke gerade mal, dass ich ein bisschen kürzen kann. Das ist nämlich viel zu viel alles. Wir kommen sowieso nur zur Hälfte durch. Also, bis zu dem Tag, wo wir dann mit Jesus den zweiten Weinkelch trinken, trinken wir ihn hier und erinnern uns, das, was auch im Hohenlied beschrieben ist, also ich mag dieses Hohenlied auch sehr, wo wir sagen, wir preisen, wenn wir den trinken. Und das können wir uns nachher einfach in Erinnerung rufen. Nicht, dass wir immer nur an Tod und Sünde und solche Sachen denken. Okay, das ist alles erledigt damit. Aber dieser Kelch, dass wir sagen, deine Liebe ist mir mehr wert als alles, was die Welt zu bieten hat. Dieser Wein, den du mir gibst, darin preise ich deine Liebe und nicht das, was die Welt zu bieten hat. Ich mag es immer, wenn ich in Jugendheim beim Abendmahl bin, ich bin öfter auch mal da, wenn Jürgen Grün, wird vielen Christ sein, das Abendmahl austeilt, dann gibt er das immer mit dem Wort, sein gebrochener Leib ist dein Leben, er ist dein Segen. Und sein Blut besiegelt deinen ewigen Frieden. Das erinnert mich auch immer an Jesaja 54, wo Gott verspricht, damals Israel, aber wie gesagt, die Verheißungen gelten allen, die zu Jesus gehören. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel fallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens wird nicht von dir weichen. Ich finde das einfach schön, das gilt für uns. Jesus hat diesen Friedensbund mit uns geschlossen als seine Braut. Am Ende, okay, die Mikwa, die lasse ich aus, das ist dann sowas, die Taufe, die lasse ich ein Stück weg. Am Ende verabschiedet sich, wenn das alles gemacht ist, die Braut reinigt sich dann noch in einem besonderen Bad. Aber das kann man bei einer Taufe mal betrachten. Am Ende verabschiedet sich der Bräutigam. In Johannes 14, 2 und 3 sagt ja auch Jesus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wie gesagt, das verstanden die Jünger genauso in diesem Hochzeitsritual, denn der Bräutigam ging nach der Verlobung und es konnte bis zu 12 Monate dauern, bevor er wiederkam und seine Braut holte, um bei sich zu Hause, in seines Vaters Haus, ein Brautzimmer oder Raum herzurichten. Der wird wahrscheinlich auch am liebsten ein paar Holzstücke genommen haben und hätte sie zusammengenagelt, um so schnell wie möglich seine Braut zu kriegen. Aber der Vater sagt, nein, erst das und ich bestimme, wann du kommst, wann du gehst und sie holst. Und das haben wir bei Jesus hier auch. Jesus hat uns verlassen, um uns eine Wohnstätte zu bereiten. Und er hat versprochen, wiederzukommen. Und wenn wir die Augen offen haben und von der Bibel her die Nachrichten beurteilen, dann wissen wir, seine Rückkehr ist nahe. Wir wissen, Israel ist seit über 60 Jahren, wieder eine Nation. Wir wissen, dass die hebräische Sprache wieder lebendig ist. Sie wird gesprochen, ist ganz normal. Wir wissen, dass Gott sein Volk, nämlich Israel, von den Enden der Erde nach Hause, nach Israel bringt. Und es ist einfach notwendig, weil Jesus, wenn er wiederkommt, nach Jerusalem kommt, um dort sein Königreich aufzurichten, um dort König zu sein. Also es ist wichtig, dass das alles ist. Und Jerusalem, wenn wir das beobachten, wird immer mehr oder ist zum Teil schon der Stolperstein für die Nationen geworden. Das sind alles Dinge, die in Gottes Wort vorhergesagt sind. Die haben sich erfüllt. Und wir wissen auch, vor 10 Jahren, 15 Jahren konnte man durch Jerusalem gehen und man hat mehr Russisch als Hebräisch gehört. Seit Anfang letzten Jahres sind mehr Franzosen, jüdische Franzosen nach Israel zurückgekehrt als jemals zuvor. Einfach durch all die Dinge, die dort passiert sind. Also Gott sammelt sein Volk und wir wissen, dass immer mehr jüdische Gläubige ihren Messias erkennen. Dass Jesus ihnen zum Teil auch übernatürlich begegnet, in Träumen oder sonst irgendwie. Also alles Zeichen, die gesagt sind, dass sie vorher kommen und den Weg bereiten, dass wirklich Jesus als der König in Jerusalem kommen kann. Dieser Bund steht noch aus. Genau. Ups, das ist ja schon falsch. Sorry, ich habe was falsch gemacht. Ja, wenn wir das sehen, dann denke ich, wie weihen wir uns diesem Herrn, der uns so liebt? Wo sind unsere Augen hingerichtet? Ich habe gedacht, wir wissen, wenn man Verliebte oder Liebende oder Braut und Bräutigam beobachtet, dann haben die oft nur Augen für sich, dann sehen die sich an. Und dann kann man abstreiten, wie man will. Man kann sagen, ich sehe es an deinen Augen, wie du die anguckst. Du liebst ihn. Ja? Und ich habe gedacht, wieso ist das oft bei uns gar nicht sichtbar, so an unserer Ausstrahlung, an unseren Augen, dass wir Jesus lieben. Woran liegt das? Wissen wir zu wenig? Kennen wir ihn zu wenig? Im Hohen Lied hat die Braut Taubenaugen. Taubenaugen heißt, sie sind Zeichen für Treue, für Einfachheit, für Sanftheit. Sie ist verpflichtet diesem Bräutigam aus Liebe, nicht aus irgendwelchen Dankbarkeiten oder so. Tauben, sie wird ja da verglichen mit einer Taube. Tauben sind ihrem Partner ein Leben lang treu. Die nehmen nie einen anderen Partner. Was heißt das im Falle von dem Messias und seiner Braut, von uns und Jesus? Der Bräutigam sehnt sich danach, dass wir so sind. Und er wünscht sich, dass sein Geist in unseren Augen wiedergespiegelt wird. Er gibt uns alles dafür. Und ich denke, wir sollten wirklich einfach da festhalten und uns das merken. Er hat gesagt, du hast mir mein Herz geraubt, meine Braut, mit einem einzigen Blick deiner Augen. Und das haben wir bestimmt, als wir uns zu Jesus gewendet haben, als wir ihm unser Leben ihm übergeben haben. Da hat er das bestimmt gesehen. Und ich wünsche euch und mir, dass er das immer wieder sieht. Und wenn wir dann das Abendmahl feiern, dass wir einfach daran denken, es ist der Bund der Liebe, den er mit uns geschlossen hat. Und er möchte einfach unsere Liebe haben. Mehr will er gar nicht. Das andere werden wir tun. Wenn wir jemanden lieben, tun wir Dinge für ihn einfach. Aber nur, weil wir ihn lieben. Nicht, weil wir irgendwo bezahlt werden, dankbar sind oder sonst was. Ja, die Liebesbeziehung zu unserem Bräutigam. Halleluja. Da möchte ich immer mehr reinkommen und ich hoffe, ihr auch. Amen.